Deutschlandfunk. Zwischentöne.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.
Die Zwischentöne heute wieder mit Joachim Scholl und viel hochglänzender Kunst, über die wir uns mit Elke Buhr unterhalten. Jeden Monat verantwortet die Journalistin die neueste Ausgabe von Monopol, eine der angesehensten Kunstzeitschriften hierzulande. Nicht nur Kunst, sondern auch ein breites Spektrum von Architektur, Fotografie, Design, Mode, Popkultur sind da versammelt. Elke Buhr ist die Chefredakteurin. Man kennt sie aber schon länger auch als vielseitige Autorin von Essays und Aufsätzen zur Kunst, aber ebenfalls als Radiokollegin hat sie sich einen Namen gemacht, mit zahlreichen preisgekrönten, opulenten Features sogar, auch für unser Haus. Jetzt ist sie mal anders da. Willkommen zu den Zwischentönen, Elke Buhr.
Vielen Dank.
Sonnige Tage in Mailand und Florenz hätten Sie beruflich verbracht. Auf Pressekonferenzen und Eröffnungen, in Vorfreude auf die Frühjahrskunstsaison. So liest man es im Editorial, das Sie geschrieben haben, für die April-Ausgabe von Monopol. Und dann, ja klar, dann war plötzlich alles aus. Das Heft war da vermutlich schon fast fertig, aber Sie konnten noch etliches Corona-mäßiges einarbeiten vor dem großen Lockdown. Wie haben Sie diesen Full-Stop, Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen, erstmal rein beruflich hin erlebt?
Hören Sie auf, es ergreift mich immer noch, wenn Sie das sagen, wenn ich an diese sonnigen Tage in Mailand und Florenz denke. Das ist wirklich etwas, was mich so verfolgt hat. Ich habe da wirklich so schöne Tage verbracht. Ich war da in der Fondazione Prada auf einer Eröffnung. Ich habe alle Leute getroffen. Ich war in Mailand auf einer tollen Ausstellung. Und sich das nur wenige Wochen später zu überlegen, was dann über Italien hereingebrochen ist, ja über Italien ja noch viel, viel schlimmer als über Deutschland, das hat mich wirklich die ganzen Wochen verfolgt. Also es war wirklich, also bis heute läuft es mir kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke. Insofern im Verhältnis dazu sind natürlich die kleinen Probleme, die man dann als Chefredakteurin von so einem Magazin hat, wirklich klein. Also das ist dann wirklich nicht so wichtig, aber trotzdem war es dann natürlich ein ganz schönes Hin und Her. Also weil der April ist für uns immer der Monat, wo wir ein großes Special zur Art Cologne haben. Und ich dachte dann die ganze Zeit, mein Hauptproblem wäre jetzt rauszukriegen, findet die Art Cologne jetzt statt oder nicht? Also man dachte wirklich noch lange, ja, vielleicht kriegen sie es ja hin, vielleicht findet sie ja statt, vielleicht auch nicht. Und dann habe ich immer die ganze Zeit so, ich habe dann an zwei großen Beiträgen praktisch gleichzeitig gearbeitet. Einmal Plan A, einmal Plan B, findet statt, findet nicht statt, habe dann immer schon für Ersatz gesorgt und so weiter. Bis dann kurz vor Drucklegung eigentlich klar war, es findet nicht nur die Art Cologne nicht statt, sondern es findet einfach gar nichts mehr statt. Das heißt, das gesamte Heft eigentlich mit allen, unsere ganzen Termine, alles, worauf wir hinzugearbeitet haben, die ganzen Tipps und Hinweise, waren dann einfach hinfällig. Und das war wirklich so zwei Tage vor Drucklegung klar. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe dann in mein Editorial geschrieben, es tut mir leid, die Termine gelten jetzt alle höchstwahrscheinlich nicht mehr, wenn Sie dieses Heft in den Händen halten. Aber nehmen Sie trotzdem die Hinweise auf diese Ausstellung als einen Tipp, sich das anzugucken, weil die Künstler sind ja da und die Künstler hätten es verdient, dass man jetzt die Aufmerksamkeit auf sie richtet. Das war das Einzige, was ich dann noch tun konnte.
Ich habe, als ich das Heft dann mir gekauft habe und durchgeblättert, habe ich gedacht, oh Gott, muss den Leuten jetzt das Herz bluten. Also weil natürlich diese ganzen Ankündigungen, die Vorschläge, die Messen, die Ausstellung, die Auktion, plötzlich alles per Düse. Eigentlich hätte man immer so einen kleinen Schräg drüber machen muss, abgesagt, abgesagt, abgesagt. Ja. Wie viel Kollegen und Kolleginnen sind Sie eigentlich beim Monopol?
Also schreibende Redakteure sind 4, 5 und dann kommt noch Schlusskorrektur, Grafik und Verlag dazu.
Sind die dann alle nach Hause geschickt worden oder habt ihr das, wie läuft das dann rein praktisch?
Na, wir haben dann, also wir haben das Heft eigentlich noch zu Ende machen können, aber danach waren wir erstmal im Homeoffice. Also wir haben dann ganz schnell ausprobiert, wie wir von zu Hause aus arbeiten können und wie wir dann zur Not auch von zu Hause auf alle Server zugreifen können, sodass man theoretisch auch mal ein Heft von zu Hause aus produzieren könnte. Und seitdem sind wir eigentlich immer so abwechselnd mal in der Redaktion und mal im Homeoffice. Also wir achten weiterhin darauf, dass wir nicht die Büros voll machen, sondern dass im Zweifelsfall immer nur einer dann im Büro ist und versuchen uns möglichst da aufzuteilen.
Wir unterhalten uns ein paar Tage vor der Ausstrahlung dieser Sendung. Das neue Heft ist sozusagen frisch im Kiosk. Darüber unterhalten wir uns natürlich. Wie man sofort reagieren kann, das haben Sie auch vorgeführt. Da war Monopol auch blitzschnell, digital natürlich, im Netz. Da ist der Online-Auftritt sowieso sehr opulent von Ihrem Magazin. Sie, Elke Buhr, haben da, muss ich jetzt einfach mal sagen, unser Herz prompt gewonnen mit einem Artikel, dessen Überschrift schon allein jeden professionellen Radiomenschen glücklich macht. Die Krise ist die Stunde des Radios. Da schlug die alte Liebe zum Medium voll durch, ne?
Auf jeden Fall. Also ich mag Radio wirklich wahnsinnig gerne. Ich mache das gerne und ich höre das auch gerne. Und ich finde das eigentlich immer so erstaunlich, dass in so... dass bei jüngeren Leuten oder in gewissen Kreisen das gar nicht so wahrgenommen wird, was da eigentlich alles läuft, auch an künstlerischen Produktionen. Und deswegen nutze ich eigentlich jede Gelegenheit, das mal, also die Leute sind immer, Podcast ist jetzt was ganz Neues. Und ich sage immer, hey, warum, was wollt ihr mit diesen schlecht produzierten Dingern? Hört euch doch mal diese richtig, richtig guten, fetten Feature an oder diese große Tradition, die es da gibt. Das macht doch viel mehr Spaß. Und deswegen, ja, ich nutze jede Gelegenheit
darauf. Sie haben auf jeden Fall eine ganze Liste veröffentlicht, über Beiträge, auch über Kunst. Ja, bildende Kunst im Radio ist eigentlich ja immer schwierig, ne? Also weil eben ja, das Bild fehlt und Sie haben da eine ganze Menge plötzlich gefunden.
Ja, ich muss sagen, aber danach war es dann auch vorbei. Also ich habe schon wirklich die Besten dann rausgesucht. Also ist das Interessantere ist ja eigentlich auch immer, wenn man nicht das eine Medium ins andere übersetzt, sondern wenn das, was neu ist, ein Kunstwerk für sich ist. Und das sind eigentlich die Sachen, die ich dann auch eher rausgesucht habe, denke ich.
Unser Haus, das Deutschlandradio, kam prominent vor. Merci nochmal dafür. Aber die Krise, die war natürlich auch Ihre Stunde eigentlich von Monopol für diese digitale Plattform. Haben Sie das gemerkt? Wurde das dann... stärker genutzt als sonst?
Also ist es nicht so, dass wir jetzt so einen großen Boom gehabt hätten wie die rein nachrichtlichen Portale. Also bei denen hat man so, wir beobachten das ja immer, wie die Zugriffszahlen so sind von den Medien und bei denen sind ja wirklich explodiert. Bei uns waren wir gut. Also wir waren weiterhin gut. Wir waren... haben, glaube ich, dann immer versucht, dann wieder das alles auf unseren Bereich runterzubrechen und zu sagen, gut, was passiert jetzt in der Kunst und haben irgendwie Themen gesammelt und so. Also zwischendurch fand ich es schon manchmal schwierig, weil wenn so gar nichts mehr Neues passiert, außer dass Leute irgendwas streamen, dann ist so die Inspiration des Autors, der Autorin auch dann irgendwann so am Ende. Ich fand es dann schon irgendwann auch anstrengend, aber wir haben uns, glaube ich, sehr gut über die Zeit gerettet. Und ja, aber mein euphorischster eigener Text war eigentlich, als ich zum ersten Mal wieder in Galerien durfte und dann so einen kleinen Galerien-Grunkern durch Berlin gemacht habe, mit allen Leuten geredet und dann habe ich irgendwie sofort ein Foto von mir auf Instagram gepostet mit dieser beknackten Maske, dann vor einem schönen Kunstwerk und dann Text geschrieben und gesagt, hey, die Galerien sind da, ihr könnt wieder losgehen.
Was das wirklich für die Kunst und die Kunstwelt, die ganze Szene bedeutet, davon sollen Sie gleich erzählen. Hören wir aber eine erste Musik, Elke Buhr, die sich für diese Zwischentöne gewünscht haben. Wir beginnen mit Soul aus Großbritannien, dem Song Rolling von Michael Kiwanuka. Warum mögen Sie das so gern, Sänger und Lied?
Das ist einfach eins der Alben, was ich im vergangenen Jahr am allerliebsten gehört habe. Wir haben das zu Hause auch auf Vinyl, was diese warme Stimme eigentlich nochmal unterstützt. Und ich mag diesen leichten Retro-Soul, der wärmt einfach mein Herz.
Rolling von Michael Kiwanuka. Musik auf Wunsch von Elke Buhr, die Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol, ist heute unser Gast in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Was im Aprilheft noch stehen konnte, waren viele Fragen zur Bedeutung, zum Einfluss dieser Corona-Pandemie auf die Kunstwelt und die ganze Branche. Bei Ihrem Magazin war, Sie haben es schon beschrieben, die Wirkung erstmal einschneidend. Das Heft für Mai haben Sie komplett gestrichen. Das war vermutlich auch das erste Mal, auch schon bitter, ne?
Ja, ja, aber wir haben gedacht, okay, in der Situation wird es jeder verstehen. Da wird jetzt keiner sagen, oh, die sind am Ende, sondern da wird jeder sagen, ach, die haben Corona, die können halt gerade nicht. Ist halt alles gecancelt, also ist auch Monopol mal kurz gecancelt.
Umso ausführlicher liest man jetzt in der druckfrischen Ausgabe die Antworten oder viele Antworten, die Überlegungen zu eben jenen Fragen. Und insgesamt hat man schon den Eindruck, dass diese Krise die gesamte Kunstwelt wirklich in den Grundfesten erschüttert hat, wie noch nichts vorher. Ist das so?
Ja, also ich glaube auch, ich meine, in meiner eigenen Biografie habe ich auch noch nie sowas erlebt. Und ich glaube aber, dass gerade die Kunstwelt einfach in ihrem Selbstverständnis und in ihrer Selbstorganisation ganz schwer getroffen ist. Was eben daran liegt, dass das Kunstsystem, wie wir das in den letzten 20, 30 Jahren erlebt haben, extrem global organisiert ist. Also zumindest ab einem gewissen Level, ab einem Level, wo wir auch in der Berichterstattung einsteigen, ist es eigentlich immer international. Also das ist wirklich komplett, die Leute reisen die ganze Zeit rum. Es gibt ein ganzes System von Messen, von Ausstellungen, auch von Residency, also von Systemen, wo Künstler durch die Gegend geschickt werden. Und das beruht wirklich bis ins Mark darauf, dass die Szene international ist und dass man ständig sich austauscht. Und das hat eigentlich ja schon so einen ersten Schlag gekriegt durch die Erkenntnis, das ist nicht nachhaltig, was wir hier machen. Wir können hier nicht die ganze Zeit Meilen sammeln, das ist überhaupt keine gute Idee. Und jetzt, dann war es einfach vorbei, also dann ging es nicht mehr. Und das ist halt etwas, was den Kunstmarkt erstmal ganz stark angreift, aber auch einfach Lebensmodelle von ganz vielen Künstlerinnen und Künstlern und auch einfach so konzeptuell so eine Frage aufwirft, wie sollen wir das denn in Zukunft eigentlich machen? Also natürlich wird die Corona-Krise irgendwann vorbei sein und natürlich werden dann vielleicht Teile der Kunstwelt wieder sagen, naja gut, wir machen jetzt so weiter. Aber ich glaube, dass die Erschütterung wirklich einfach sehr groß ist.
Man kommt ja mal zu den Facetten dieser wirklich vielschichtigen Welt und vielschichtigen Öffentlichkeit ja auch. Was bedeutet es denn jetzt zum Beispiel konkret, wenn die ganzen Messen abgesagt oder verschoben werden? Also wenn eine Art Basel, eine der wichtigsten Kunstmessen weltweit, vorhin haben Sie von der Art Cologne gesagt, auch abgesagt, verschoben worden, erstmal so nicht stattfinden kann. Man könnte ja sagen, naja gut, dann halt später. Warum ist das so schlimm?
Ja, ist ja vielleicht auch so, also vielleicht reicht es ja auch, aber das ist so, es gibt halt die vor allen Dingen so die mittelständischen Galerien, die eigentlich die wichtigen Galerien sind, weil die neuen Künstler entdecken und aufbauen und sich wirklich um die Künstler und Künstlerinnen auch kümmern. Die können normalerweise da an ihrem, wo sie sind, also an ihrem Ort, nicht genug verkaufen. Also das gilt nicht nur für Berlin, sondern ganz viele Orte eigentlich weltweit. So eine Galerie hat halt eine Location, die sitzt dann in San Francisco oder in Athen oder in Berlin. Und da kommen aber einfach nicht genug Sammler vorbei und Sammlerinnen.
Das heißt, die müssen auf diese Messe.
Die müssen auf die Messe, um da erstmal ihre Umsätze zu machen. Das ist etwas, was die Galerien sowieso eigentlich nervt, weil das ist auch teuer, auf Messen zu gehen. Und es hat sich immer weiter verstärkt, aber es ist im Moment halt so. Also vielleicht ist es ja jetzt so, dass dann die Leute am Ende wieder lokaler kaufen, aber sicher ist das nicht. Und das heißt, wenn jetzt die Messen nicht stattfinden, wird das sehr, sehr viele Galerien einfach in Existenznöte werfen. Und wenn die Galerien pleite gehen, dann haben die Künstler wiederum keine Plattform, wo sie ihre Sachen verkaufen können. Also es wird einfach so ein generell so ein Downsizing, glaube ich, geben des Marktes. Und damit auch wird insgesamt sich der Umsatz mit Kunst verkleinern. Es wird weniger Leute geben, die von Kunst leben können und die Leute können schlechter davon leben. Also das ist jetzt noch nicht das Ende von allem. Wir sind jetzt nicht im Musikfestival-Business oder so, aber es ist einfach schon schlecht. So.
Gibt es da auch einen Unterschied zwischen groß und klein? Also die großen Galerien werden diese Krise irgendwie überstehen, weil sie eben groß sind und die kleinen?
Ja, das ist die Frage. Also mittelständische Galeristen haben ja auch schon gesagt, naja, ich kann ja meine Kosten schnell klein halten, wenn ich jetzt aber gegogen bin und habe irgendwie, das ist die größte Galerie der Welt und habe irgendwie 20 Filialen und so viel Mitarbeiter und einen Jahresumsatz von 1 Milliarde, dann kann ich das nicht so leicht wegstecken. Also die werden dann einfach mal eben ihre Leute entlassen müssen und sich verkleinern und so. Also ich glaube, dass das auf allen Ebenen Probleme macht.
Sie, Elke Buhr, haben im Frühjahr schon geschrieben, die kleine Galerieausstellung in den eigenen Räumen, die als Geschäftsmodell in den letzten Jahren unter Druck geraten ist, wird in Zeiten des Coronavirus vielleicht das letzte funktionierende Format des Kunstmarkts. Sehen Sie dafür schon Anzeichen?
Ja, im Moment ist das so. Die Galerien waren ja die ersten, die wieder aufmachen durften. Und es ist auch so, dass ich weiß, dass jetzt im Herbst so diese kleinen Galeriefestivals, die es jetzt immer so gibt, diese Galerienwochenenden, so das Gallery Weekend in Berlin oder auch in Frankfurt, die planen alle fest damit, dass sie stattfinden können. Und es ist ja auch klar, also jetzt in eine Galerie zu gehen, ist ja coronatechnisch relativ ungefährlich. Da kann man ja ganz leicht sagen, okay, sind immer nur 2, 3 Leute drin und mehr Leute die kaufen wollen, kommen ja eh nicht. Also es ist ja so, das ist die Galerien, das ist in den letzten Jahren schon, hat sich so entwickelt, dass die da sehr viel Publikumsauftrieb immer haben bei den Vernissagen und so. Das ist auch größere Partys und aber zum Verkaufen brauchen die das gar nicht unbedingt. Die brauchen ja immer nur den einen, der kommt. Die brauchen den einen seriösen Sammler, der dann wirklich ein Werk kauft und dann haben sie ihren Umsatz. So, insofern ist es eigentlich immer noch ein Format, das funktionieren kann, wenn dann halt die Sammler das Geld locker sitzen haben und Lust haben zu kommen.
Auf die Sammler und das große Geld kommen wir später auf jeden Fall noch zu sprechen. Wie ist das mit den Museen? Die kommen ja eigentlich gut durch die Krise. Die staatlichen Museen sind sowieso da und gefördert. Und die Bilder hängen halt da und werden jetzt erstmal nicht angeguckt. Jetzt haben die Museen natürlich schon wieder auf oder so. Das heißt, da wird man wahrscheinlich keinen großen Einschnitt haben, oder?
Also ich glaube schon, dass auch die ganz schöne Probleme damit haben. Also erstmal ist praktisch das gesamte Ausstellungsprogramm von diesem Jahr durcheinander geraten, dadurch, dass ja die großen Museen ihre Ausstellung auch immer nicht alleine organisieren, sondern in Kooperation mit anderen Museen. Also jetzt zum Beispiel die Keith Haring-Ausstellung, die wir jetzt gerade groß im Heft haben, die in Essen jetzt eigentlich starten sollte, musste dann 3 Monate verschoben werden, weil die Sachen in Brüssel hingen, weil die Leute von der Keith Haring Foundation nicht von den USA nach Brüssel reisen konnten, um das abzubauen. Also das gibt so, es hängen so ganz viele Sachen daran.
Das heißt also sozusagen, die Logistik von Ausstellungen ist da natürlich dann gestört, ne?
Genau, die Logistik ist gestört, die Versicherungssummen sind gestiegen. Man muss mit allen Leihgebern nochmal extra sprechen, dürfen wir das verlängern und so. Ich meine, das sind alles Sachen, da kommt man schon mit klar. Aber das ist jetzt nicht so, als wäre das mit einem Fingerschnipsen geregelt. Und natürlich haben gerade Museen, die mit Eintrittsgeldern kalkulieren, große Verluste. Das heißt, die können natürlich ihre Budgets nicht halten. Und wie dann nächstes Jahr die Budgets der Museen wieder aussehen werden, das ist natürlich dann noch eine ganz andere Frage. Also natürlich das ist ja jetzt schon, die Liste der Grausamkeiten ist noch nicht raus, aber es ist ja schon angedeutet, natürlich werden alle Sachen, die öffentlich gefördert werden, auf den Prüfstand kommen. Und private Sponsoren haben auch Probleme. Also wenn es eine Rezession gibt, dann haben natürlich die Museen damit auch ein Problem. Aber natürlich kann man sich damit trösten, die ständige Sammlung ist da, da kann ich selbst auch mit meiner Maske und mit meinem Abstand reingehen und habe irgendwie Ruhe. Und ich finde als Ort, jetzt gerade als Ort der Besinnung und mal runterzukommen und wirklich sich so mit jahrhundertealten Werken dann auch oft in Beziehung zu setzen, ist das wunderbar. Also ich habe das in letzter Zeit auch immer mal wieder gemacht. Und also ins Museum zu gehen, ist wirklich ein Geschenk jetzt gerade.
Wie steht es um die Auktionshäuser? Da denkt man ja auch sofort an die großen spektakulären Verkaufsbieterschlachten von Christie's und Sotheby's, wo auch Leute immer nur am Telefon sitzen meistens, ne, und dann heißt 20 Millionen, 25 Millionen. Trifft das die Auktionen auch?
Ja, also die haben einige Auktionen dann online verlegt, aber es haben auch schon wieder Saalauktionen stattgefunden. Und ich glaube, gerade bei den großen Auktionshäusern muss man eher gucken, ob die Leute im Moment Vertrauen in den Markt haben. Das ist ja immer so. Also würde man, wenn man jetzt zum Beispiel was Teures zu verkaufen hätte, würde man das gerade jetzt verkaufen? Vielleicht nicht. Also die müssen jetzt, glaube ich, erstmal gucken, sind eigentlich noch genug potente Sammler übrig geblieben, die jetzt gerade Lust haben, was zu kaufen? Und wenn ja, dann geht das weiter, aber also ich schätze, da wird es eine kleine Dämpfung geben, aber also die kommen auch schon klar.
Nun kann man da eben auch viel online machen und online war auch in der Kunstwelt, wir hatten es schon vorhin kurz davon, das Zauberwort. Ne? Wie in der Musik gab es blitzschnell alle möglichen digitalen Reaktionen, ja, große Kreativität allenthalben. Sie haben vorhin schon so zweifelnd gesagt, ja, irgendwann hat man es auch über. Ne? Also wie sehr kann das kompensieren? Kann es überhaupt kompensieren? Auf der anderen Seite war Kunst immer schon vielfältig in den digitalen Räumen eigentlich vorhanden, ne?
Also ich glaube, das ist wie immer bei den neuen Medien, das wird dazukommen. Also bei mir persönlich ist es so, wenn ich viel mir online angeguckt habe, dann wächst die Sehnsucht nach dem authentischen Objekt umso mehr. Also dann habe ich umso mehr Lust, auch mir mal wirklich echt was anzugucken. Und der Unterschied ist wirklich, also für mich ist der eklatant. Ich fühle mich einfach viel besser in Präsenz eines Objektes, als wenn ich das auf meinem Smartphone anschaue. Aber ganz interessant, ich habe mit dem Kurator Daniel Birnbaum gesprochen für unser Heft. Der arbeitet für so einen Laden, also für so eine Art Startup in London. Die machen so Virtual Reality Kunst. Und der sagt halt, naja, dass uns das alles so langweilig vorkommt, liegt daran, dass die Formate einfach noch unreif sind. Also, dass man auch in der im Digitalen neue Kunstwerke entwickeln muss. Also, dass man, er hatte da so ein Beispiel von einer koreanischen Künstlerin, die hatte so eine Augmented Reality App programmiert. Und dann geht man mit seinem Handy, geht man dann in den Hyde Park zum Beispiel, und dann an einem bestimmten Ort erscheint dann auf dem Handy so ein Kubus, den man dann, auf dem Foto sieht er dann aus, als wäre er wirklich da. Und dieses Ding, was dann halt so ein interessantes Objekt ist, das man nur an einem bestimmten Ort finden kann, das kann man halt ohne großen Aufwand jetzt nicht nur in London, sondern auch in Korea oder in Berlin zeigen. Und damit hätte man dann ein extra wirklich für die digitale Sphäre entwickeltes Kunstwerk, was halt jetzt auch ohne Transportschäden irgendwie überall hinzubringen ist. Ja, also es ist ganz nett.
Es ist ganz nett, aber eben doch nicht so, dass das Wahre. Ich musste jetzt die Tage auch dran denken, vor einer Woche ist Christo gestorben, und große Rückschauen, und man kann natürlich auch im Netz alles anschauen, aber wenn man mal einmal den Reichstag verhüllt, wirklich angefasst hat, die Stoffbahn, und vor diesem gigantischen Objekt stand, dann merkt man, dass sozusagen jede Art von Simulationen, Abbildungen und so schön sie noch sind, eigentlich an die Aura des Kunstwerks, an des Originals nicht rankommen. Ne?
Ja, ich meine, ich will das ja auch aus theoretischen Gründen gar nicht so mystifizieren. So, natürlich ist ist es auch gut, dass es diese ganzen digitalen Möglichkeiten gibt. Und ich kann mich natürlich auch jetzt aus journalistischer Sicht viel schneller informieren als früher über Sachen. Also das ist natürlich, ist es auch ein Segen, aber da zu sein und auch das etwas mit anderen Menschen gemeinsam zu erfahren, ist einfach nochmal was ganz anderes.
Sie haben jetzt für die neueste Monopolausgabe viele Stimmen von Künstlerinnen und Künstlern eingeholt aus der ganzen Welt. Wovon generell mal gesprochen, sprechen die Künstlerinnen und Künstler am meisten, oder was bewegt sie am meisten jetzt? Was kamen da so für spontane Reaktionen?
Also ich habe die halt gefragt, erstmal, was so die Auswirkung der Corona-Krise auf ihre Praxis ist und was sie denken, was sich ändern wird. Und alle waren eigentlich total, die waren sich alle einig, das kann so nicht weitergehen. Also das ist wirklich, wie wir es auch am Anfang schon gesagt haben, das ist wirklich jetzt der Punkt, wo wir unsere Praxis überdenken müssen und wo wir nachhaltiger agieren müssen.
Also der Kunst-Chat-Set muss vorbei sein?
Ja, das ist halt die Frage, ob der dann wirklich, ob der wirklich vorbei ist. Weil das Problem ist, das sagt sich dann so leicht, als hätten die Leute auch alle immer nur das aus Spaß gemacht und aus purer Verschwendungssucht und als wäre es nur um den Champagner gegangen. Das ist ja wieder auch so ein Klischee, was oft bemüht wird. Auch gerade wenn man das so von außen sich anguckt, wie die Kunstszene so funktioniert, denkt man, ach ja, die wollen alle nur saufen und austern und aber auf der anderen Seite, selbst wenn man in die Kunstgeschichte guckt, irgendwie, was war denn in den letzten Jahren, was waren denn so die großen Entdeckungen und Ausstellungen? Und zum Beispiel, das war, dass an der Wurzel der Moderne ist eigentlich schon der internationale Austausch. Also die große, ich glaube, das inhaltlich, das große Ding, woran die ganze Kunst arbeitet, ist ja, diesen eurozentristischen Blick loszuwerden und zu gucken, es gab eine Moderne in Südamerika und die war genauso interessant und avanciert wie die in New York. Und es gab Verbindungen. Schon damals sind die Leute zwischen Buenos Aires und New York hin und her gereist, nach Europa, auch nach Afrika, nach Australien. Und also schon zu Beginn der Moderne, da steht eigentlich die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen. Und ohne das funktioniert die Kunst einfach nicht.
Vertiefen wir das nachher. Und was und wie sich die Kunstwelt ändern muss, auch darüber werden wir uns unterhalten nach den Nachrichten, Elke Buhr. Und dann wollen wir natürlich auch jenseits von Corona, von Ihrem Weg zur Kunst hören. Wir haben noch Zeit für Ihren nächsten Musikwunsch, Drone Bomb Me. Ziemlich martialisch klingender Titel von Anoni. britische Sängerin. Was verbinden Sie damit?
Anoni ist eine von diesen interessanten Figuren, die so ein bisschen zwischen Pop und Kunst hin und her reist. Und sie ist so eine Transgender-Sängerin, früher bei Anthony and the Johnsons. Und die hat vor ein paar Jahren in der Kunsthalle Bielefeld mal eine Ausstellung gemacht. Und das fand ich toll. Also die hat irgendwie auch ihre eigenen Collagen und Skulpturen da gezeigt. Und die hat auch in ihren Videos eine sehr künstlerische Sensibilität. Und deswegen dachte ich, können wir das mal hören.
Mit Joachim Scholl am Mikrofon zu Gast ist heute die Journalistin und Chefredakteurin des Kunstmagazins Monopol, Elke Buhr. Und dieses Lied von Björk hat sie sich gewünscht, Yoga.
All these accidents that happen follow the dot. Coincidence makes sense only with you. You don't have to speak. I feel emotional landscape.
Sie hören die Zwischentöne im Deutschlandfunk. Musik und Fragen zur Person, die wir heute an Elke Buhr richten, die Journalistin aus Berlin und Chefredakteurin von Monopol, der Monatszeitschrift für Kunst und Leben, wie sie im Untertitel heißt. Gerade haben wir Björk für Sie gespielt, Frau Buhr, die schillernde isländische Feenkönigin, nenne ich sie selber mal zärtlich. Was liegt Ihnen an dieser Musik anscheinend so am Herzen?
Ich mag diese Platte wahnsinnig gerne. Ich war auch schon mal beim Björk-Konzert. Und natürlich ist Björk auch jemand, der im Kunstbereich sehr aktiv ist. Ich habe mal ein Video von ihr in einer Ausstellung gesehen. Die hat sogar mal einen Beitrag bei uns im Heft gehabt. Wir haben ein Interview mit ihr gehabt. Also das heißt, ich bin Björk ganz nah vom Herzen her.
Wenn man eine Journalistin, einen Journalisten fragt, wie sie was, warum geworden sind, dann hört man oft tolle Geschichten von tollen Zufällen und Begegnungen. Es hätte auch immer ganz anders laufen können. Erzählen Sie, Elke Buhr, ein bisschen, wie es bei Ihnen war. Beginnen wir in Bochum, wo Sie Anfang der 1970er geboren wurden. Was war denn das für eine Zeit? An was erinnern Sie sich in dieser Kindheit im Ruhrgebiet?
Ja, Kindheit im Ruhrgebiet. Ich erinnere mich an, also ich bin praktisch auf so einer Abraumhalde groß geworden. Das klingt jetzt so dramatisch, aber da gab es einfach ganz viele Freiräume. Man konnte ganz viel rumklettern, rumrennen und war völlig unbeaufsichtigt von den Erwachsenen. Man musste nur aufpassen, dass man nicht in den schwarzen Schlamm reingefallen ist, der in irgendeine Ecke von dem Gelände war, weil da war wahrscheinlich Schwermetall drin. Auf jeden Fall hat man das aus den Klamotten nicht mehr rausgekriegt. Nee, also ich war eine sehr glückliche Kindheit gehabt und hab hinterher erst bemerkt, dass Bochum auch kunstmäßig eigentlich eine ganz interessante Stadt war. Also meine ersten kulturellen Prägungen habe ich viel mehr übers Theater bekommen, weil in Bochum das Bochumer Schauspielhaus ist ja ganz berühmt und ist eigentlich so der kulturelle Ort in der Stadt, was mich dann auch schon als Schülerin dann angezogen hat. Und ich war ganz viel im Theater und das mit der Kunst kam erst viel später.
Wenn man sich anschaut, für was Sie sich interessiert haben, was Sie dann studiert haben, denkt man erstmal, ja, also groß Kunst umflossen war die Kindheit und die Jugend von Elke Buhr nicht. In den 80ern sind Sie groß geworden. Was hat Sie da so geprägt an Musik, an Literatur, Theater?
Ja, ich habe wahnsinnig viel gelesen. Also ich war so eine von denen, die irgendwie diese ganze Bibliotheken immer leer gelesen hat. Und ja, ich war viel im Theater. Ich habe im Kinderchor gesungen. Also, was aber auch richtig gut war, also später hat dieser Chor dann auch mit den Bochumer Symphonikern zusammen Kooperationen gemacht und das heißt, ich habe auch wirklich dann E-Musik, U-Musik, ich habe irgendwie also moderne Musik kennengelernt schon als Teenager und von Schütz bis Stockhausen und das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
Sie haben dann in Bochum auch studiert anfangs, Germanistik, Geschichte und Journalistik. Heißt das, das Schreiben war schon da oder hat sie es da schon ein bisschen hingezogen?
Ja, ich wollte schon ganz lange Journalistin werden, eigentlich ganz lustig. Ich habe immer die Brigitte von meiner Mutter gelesen und fand immer die Reisereportagen so toll und ich dachte so und auch so die Begegnung mit so berühmten Leuten und ich dachte, was ist das für ein toller Job, dass man einfach irgendwo hinfährt und schreibt darüber und man trifft jemanden und schreibt darüber und das ist dann der Beruf, das muss ja das Allerschönste sein. Und deswegen habe ich schon so als Kind eigentlich gedacht, ich möchte gerne Journalistin werden und habe dann auch früh für die WAZ gearbeitet in Herne.
Die Westfälische
Allgemeine Zeitung. Das war genau da der Lokalteil. Und dann habe ich Journalistik in Dortmund studiert. Von da habe ich dann das Volontariat beim Westdeutschen Rundfunk in Köln gemacht und war dann bei der Taz und dann ging das halt so los.
Ich meine, es gab auch eine Studienstation in Bologna, da denkt man von heute aus gesehen, Italien, die große Kunst, da wurde sie geküsst von der Muse. Nein.
Da habe ich mich mit Semiotik beschäftigt. Da war Umberto Eco.
Umberto Eco, jawohl, der große Professor war da ja.
Genau, und habe schön Italienisch gelernt und ein bisschen kochen gelernt. Das war auch gut.
Und dann sind Sie eine Kollegin geworden, Elke Buhr, beim Radio, beim WDR. Haben Sie ein Volontariat absolviert? Sie haben vorhin schon von dieser Liebe erzählt, der Sie auch später immer treu geblieben sind. Sie sind aber dann doch zum Print gewechselt. Warum eigentlich? Als Radiovolontärin kann man ja mal sagen, hat man in der Regel da doch eine schöne, geebnete, rechtssichere, öffentlich-rechtliche Laufbahn vor sich, weil die Sender bilden ihren Nachwuchs aus und wollen natürlich, dass dieser Nachwuchs dann auch was wird. Also bei Ihrem Talent mit den Radioarbeiten und Ihrem funkischen Gefühl werden Sie heute womöglich Hauptabteilungsleiterin Kultur im Deutschlandfunk, meine Chefin. Aber Sie sind es nicht geworden. Wie kamen Sie zur Zeitung?
Also ja, hätte ich auch machen können. Aber im Studiengang hat man immer 12 Monate Volontariat bei dem einen Medium gemacht und dann nochmal 3 Monate Praktikum bei dem jeweils anderen. Und das war bei mir die Taz. Und mein damaliger Ressortleiter bei der Taz wurde dann Ressortleiter von dem Feuilleton der Frankfurter Rundschau. Und der hat mich dann einfach gefragt, ob ich seine Redakteurin werden wollte. Und dann bin ich nach Frankfurt gegangen. Also ich hatte damals auch schon mein erstes Kind. Und dann sind wir mit der ganzen Familie nach Frankfurt, weil das Angebot gut war und weil ich das spannend fand, mal im Feuilleton zu arbeiten. Und ich fand es im Nachhinein auch eigentlich sehr gut, weil damals habe ich mich beim WDR, wo ich dann auch frei gearbeitet habe, da war ich halt immer noch so die kleine Praktikantin oder Ex-Praktikantin. Und das ist eigentlich ganz gut, dann erstmal woanders hinzugehen. Und im Zweifelsfall kann man ja immer noch zurückkommen und ist dann aber nicht mehr die Kleine, sondern hat dann schon was aus sich gemacht.
Und bei der Zeitung ging es dann richtig los mit der Kunst im Feuilleton. Das wurde ihr Gebiet. Ich stelle mir das nicht so einfach vor, sich das zu erarbeiten. Ja, es ist doch ein Riesenfeld.
Ja, man, es erforderte schon eine gewisse Dreistigkeit. Also der Harry Nutt hat mir das zugetraut. Der hat gesagt, so, du machst jetzt Kunst und Popmusik. Und ich sage, okay, wenn du das sagst, dann mache ich das jetzt. Und dann habe ich es gemacht. Und ich glaube, was mir damals sehr zugute kam, war, dass die Kunst damals gerade so einen theoretischen Turn eigentlich genommen hat. Das war gerade, damals diese erste Documenta von Okwui Envesor, dem afrikanischstämmigen Kurator, der sich sehr, der praktisch die Postcolonial Studies in den Kunstdiskurs reingebracht hat. Und damals musste man halt wissen, was sind Postcolonial Studies. Das wusste ich zufällig gerade, weil ich kam ja gerade erst von der Uni. Und man musste sich einfach mit Theorie auskennen. Ich musste nicht Rembrandt wissen. Ich musste wissen irgendwie, was ist Foucaults Machtkonzeption. Und damit kam ich dann super klar. Und den ganzen Rest, also die zeitgenössische Kunst, ist wirklich, also im Nachhinein denke ich, was für eine Dreistigkeit von mir, dass ich das damals gemacht habe, weil ich im Verhältnis zu dem, was ich jetzt weiß, auch darüber, wie das Galeriensystem funktioniert, wer die wichtigen zeitgenössischen Künstler sind und so weiter, hatte ich echt nicht viel Ahnung damals. Aber Als Journalistin lernt man ja auch, sich schnell einzuarbeiten und immer in seinem Bereich dann die Informationen aufzusaugen und dann funktioniert das.
Ich habe immer so einen Heidenrespekt vor den Kunstkritikern und Kunstkritikerinnen, wenn ich sie bei uns hier im Deutschlandfunk höre. Und denke ich immer, boah Gott, hey, die haben irgendwie die gesamte Kunstgeschichte intus und wissen das von dem ersten Bild dieses Künstlers bis jetzt zu seinen letzten Werken. Da denke ich mir, bei Literatur ist es so, dass man denkt, naja gut, die Leute haben gelesen von Kindesbeinen an, aber in der Kunstwelt, die so divers ist, dass es vielleicht dann schon gar nichts mehr ausmacht, wenn man jetzt nicht unbedingt promovierter Kunsthistoriker ist wahrscheinlich, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also es ist ja auch so, dass die Kunstgeschichte selber, die ist dann noch so im Hintergrund, aber wirklich bei vielen, was in der zeitgenössischen Kunst passiert, hat das ja gar nicht mehr so viel Relevanz, sondern was man braucht, ist eigentlich auch so eine allgemeine kulturwissenschaftliche Grundbildung und auch so eine Neugierde. Also wenn man sich anschaut, was heute Kunst ist, das kann ja alles sein. Das ist Sozialarbeit, das ist, was weiß ich, ist ganz viel Politik, es ist manchmal Soundart. Also es geht ja wirklich, Kunst ist ja wie so ein Parallelsystem, was so alle Bereiche der Gesellschaft, auch bis zur Naturwissenschaft, Technik. Künstler beschäftigen sich ja mit allem. Und natürlich kann man als Kunstkritiker das nicht auch noch alles wissen, aber man muss dann halt immer sozusagen das konzeptionell dann einordnen können und dann arbeitet man sich halt ein. Und ich bin total dankbar darüber, weil ich ständig neue Sachen lerne.
Ich meine, im Monopol ist ja wirklich das Spektrum sehr, sehr breit. 2004 wurde die Zeitschrift gegründet. Wann und wie kamen Sie denn dahin?
2008 bin ich zum Monopol gegangen. Ich war damals schon seit ein paar Jahren in Berlin, wo ich aus familiären Gründen hingezogen war. Und damals wurde ich dann gefragt, ob ich da stellvertretende Chefredakteurin werden will. Ich habe kurz überlegt und dann zugesagt und seitdem bin ich da.
Mein Monopol hat sich doch recht schnell etabliert. Ich habe mal verglichen, Ihre Druckauflage von 35.000 Exemplaren schlägt mittlerweile sogar Art, das alte Flaggschiff der deutschen Kunstzeitschriften. Wie wichtig ist man eigentlich da so in der Branche, wenn eine Elke Buhr auf der Art Basel erscheint? Ist das so, wie wenn Anna Wintour von der Vogue bei irgendeiner Modeausstellung in Paris ist, fällt da alles in Ohnmacht und sagt, oh, da kommt Elke Buhr?
Nee, bei der Art Basel fallen alle in Ohnmacht, wenn die großen Sammler und Sammlerinnen kommen. Also wenn Julia Stoschek kommt, falls das ein Begriff ist. Dann,
die Millionärin, ne?
Dann fallen alle in Ohnmacht. Wenn ich komme und es ist der allererste Tag der Art Basel und alle warten auf Julia Stoschek, dann vermeiden die Leute meinen Blick, damit sie sich bloß nicht mit mir unterhalten müssen, weil sie dann ja die Zeit verlieren, die sie eventuell mit richtigen Sammlern verbringen können.
Ach Mensch.
Aber es ist immerhin so, also wenn ich zum Beispiel zu großen Museen komme, dann wird auf jeden Fall die Pressefrau mich kennen und wird kommen und sagen, hier, und auch wenn ich in kleine Galerien gehe und so, die Leute kennen mich schon. Also wenn ich mit meinem kleinen Sohn irgendwie in eine Galerie gehe, dann fragt er mich vorher, kennen die Leute dich da? Und ich sage dann immer...
Bist du berühmt, Mama?
Und ich sage dann, ja, ich glaube schon, weil er will sich darauf vorbereiten, dass dann wieder jemand kommt und mit uns redet und er dann irgendwie freundlich Hallo sagen muss. Und
auf jeden Fall haben Sie glamouröse Anzeigenkunden im Heft, also Saint Laurent, Chanel, Rolex, das ist schon hochpreisig. Wer liest denn Monopol, also jetzt jenseits der Fachwelt? Haben Sie da Erkenntnisse, Erhebungen? Sind das die auch gut Betuchten, die viel Geld vielleicht für Kunst ausgeben, sich also bei Ihnen informieren?
Ja, das sieht so aus. Also wir machen immer mal wieder so Erhebungen, natürlich nicht so besonders detailliert, aber es ist schon so, dass man sehen kann, dass das Durchschnittseinkommen sehr viel höher ist als des Durchschnitts. Also das heißt, die Leute, die Monopol lesen, verdienen im Zweifelsfall ganz gut. Ungefähr die Hälfte ist wirklich aus der Branche. Die andere Hälfte sind Leute, die sich sehr dafür interessieren. Und wir haben sicherlich die meisten Sammlerinnen und Sammler unter unserer Leserschaft von jetzt deutschen Zeitschriften. Also es sind wirklich Leute, die sich für den Kunstbetrieb interessieren, aber halt auch Leute, die man noch viel erklären kann. Also es ist nicht so, dass ich nur für Spezialisten schreibe, das will ich auch nicht, sondern dass ich eigentlich so eine Brückenfunktion habe, dass ich also immer die Leute, die sich im System bewegen, nicht langweilen darf und dass ich gleichzeitig Leute, die praktisch von außen an das System rankommen, dass ich die mit reinziehen muss und denen auch was zu lesen geben und die auch amüsieren und unterhalten muss.
Als kleines Mädchen, haben Sie vorhin gesagt, fanden Sie es toll, wenn Sie in der Brigitte die Interviews oder gelesen haben, wie Journalisten mit berühmten Leuten zusammenkommen. Mit denen kommen Sie auf jeden Fall zusammen, Elke Buhren. Und an dieser faszinierenden, auch glamourösen Welt sollen Sie uns ein bisschen teilhaben lassen. Nach der nächsten Musik von Peter Fox, Schwarz zu Blau, seine ruppige Hommage an Berlin. Hat es Ihnen das Lied auch deshalb angetan, weil Sie ja eine Berlinerin sind inzwischen?
Ja, das ist immer noch so, das Berlin, was wir, glaube ich, alle lieben, was es vielleicht gar nicht mehr gibt oder bald nicht mehr gibt, aber es ist schon so eine Nostalgie.
Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen. Ich seh die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden. Stapf durch die Kotze am Kotti. Junks sind benebelt, Atzen rotzen in die Gegend, benehmen sich daneben. Szene Schnösel auf verzweifelter Suche nach der Szene. Gepierste Mädels, die wollen, dass ich Straßenfeger lese. Halb sechs, meine Augen brennen. Dreht auf den Typen, der zwischen toten Tauben pennt. Hysterische Beute keifen und haben Panik, denn an der Ecke gibt es Stress.
Und ich weiß, ob ich will oder nicht, dass ich dich zum Atmen brauche. Die Liebeserklärung von Peter Fox in Berlin, wo auch Elke Buhr lebt. Unser Gast heute in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. So, jetzt blinker ich mal mit großen, staunenden Kinderaugen, Elke Buhr, auf einen circa 1 Meter großen, silbernen, putzigen Hasen aus Edelstahl, der vor gut einem Jahr in New York bei Christie's für geschlagene 91,1 Millionen Dollar versteigert wurde. Absoluter Rekord für das Werk eines lebenden Künstlers, in diesem Fall Jeff Koons. Der kleine Moritz Joachim fragt sich, ist das der Hase wirklich wert?
Oh, leidiges Thema, die hohen Preise im Auktionsmarkt. Natürlich, alles ist immer so viel wert, wie jemand bereit ist, dafür zu zahlen. Das ist die Regel von Angebot und Nachfrage, da kann auch der Kunstmarkt nicht entgehen. Und es ist halt so, dass also je mehr Multimilliardäre es gibt auf der Welt, desto teurer werden Jeff Koons Rabbits werden. Das ist die eiserne Regel. Und solange wir es nicht schaffen, die Vermögen abzuschöpfen auf andere Weise, werden sie in dieses Hochpreissegment, diese Blue Chips fließen.
64,1 Milliarden Dollar. Habe ich in Ihrem Magazin gelesen, betrug der weltweite Umsatz an Kunst 2019. Das sollen aber sogar 5% weniger sein als im Vorjahr. Unser einem summt da im Wortsinn der Kopf. Wie blickt jemand wie Sie auf diese Zahlen oder vielleicht besser hinter diese Zahlen? Das ist ja, denkt man, so ein Wahnsinnswirtschaftssegment geworden, oder? Oder ist es doch, wenn man es diversifiziert, gar nicht so viel?
Nee, das ist ja insgesamt dann doch nicht so viel, weil ja, wenn allein schon 91 Millionen davon an diesen blöden Koons gegangen sind, dann passiert das noch 2-3 Mal im Hochpreissegment. Dann ist ja, also interessant für uns ist ja eigentlich eher das, was darunter passiert. Weil wir wollen ja wissen, wer sind die neuen Künstler, und wir wollen zum Beispiel ja auch, dass in Deutschland mehr als ein Künstler von seiner Arbeit leben kann. Wir wollen ja nicht nur Gerhard Richter haben, sondern wir wollen ja ganz viele haben. Und da kommt man natürlich in den Bereich, der ist prekär. Und Niedriglohn, also wenn man sich irgendwie wenn man in die Breite geht. Insofern sind zwei verschiedene Themen. Das eine ist ja fast ein politisches Thema. Die Frage, was passiert eigentlich mit dem großen Geld, das hat ja mit Kunst gar nicht so viel zu tun, sondern das ist eine Frage von Verteilungsgerechtigkeit und letztlich auch Gemälde ist halt immer noch die konzentrierteste Form, Geld anzulegen, die wir kennen. So. Aber das ist dann ja auch einfach nur noch Geld. Und die Frage ist, wie kommt man jetzt zur Kunst zurück? Also wie kriegt man den Blick darauf wieder, was ist eigentlich die Qualität an Kunst? Und wie kommen wir von diesem Fetisch runter? Also ich meine, dieser Rabbit, das ist natürlich auch, ist ja letztlich so ein Schwanzvergleichnummer. Also sag ich mal, also eine ganz, Entschuldigung. Also das sind ja einfach nur so, da machen sich ja Leute wichtig mit. Und man muss ja wieder zur eigentlichen Kunst zurück. Und ja.
Aber ist das denn zu trennen? Entschuldigen Sie, wenn ich da so unterbreche, ist das denn zu trennen, so der Marktwert vom ästhetischen Wert eines Kunstwerkes? Weil wenn man so auf die Kunstwelt blickt, hat man das Gefühl, es ist so wie so eine Art Börsenwelt, ja, von auf- und absteigenden Kursen, und dann wird jemand entdeckt und ganz schnell wird der berühmt und dann wird eben auch teuer. Also sagen wir mal, der Marktpreis bestimmt dann auch irgendwie ja auch den Ruhm eines Künstlers. Ja? Ich habe gelesen, Neo Rauch war vor 30 Jahren eben ein aufstrebender Künstler. Heute gilt er als einer der reichsten deutschen Künstler mit Hunderten von Millionen Mark geschätztem Vermögen. Daneben hast du dann aber auch so einen älteren, sonierten Herren wie Gerhard Richter, der in seiner Strickjacke in Köln sitzt, die Öffentlichkeit meidet und irgendwie 1 Milliarde Euro reich sein soll, gemessen an seinem Kunst. Wie entwickelt sich das? Wie ist das sozusagen, was ist das für eine Mechanik? Wie wird Kunst so berühmt oder wie wird man als Künstler so berühmt? Was muss da passieren?
Das ist wirklich spannend, das immer zu beobachten. Das verändert sich. Also es hat sich auch beschleunigt in den letzten Jahren. Also es ist so, man braucht erstmal eine Galerie, dann muss man auf irgendeine Weise die Aufmerksamkeit erregen. Früher ging das vielleicht mal sogar über eine Zeitungskritik oder so. Also heutzutage glaube ich, dass die Relevanz der klassischen Kritiker da gesunken ist und dass es eigentlich viel eher darum geht, dass einflussreiche Kuratorinnen und Kuratorinnen einentdecken und sich dann auch untereinander austauschen. Dafür ist unter anderem dieses biennale System, dieses internationale da. Also sagen wir zum Beispiel... Also
die großen Kunstmessen wie in Venedig zum Beispiel, ja?
Ja, das ist ja keine Messe. Also eine Messe ist das, wo man verkauft. Genau,
Kunstschau.
Die großen Ausstellungen. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein Kurator auf der Venedig-Biennale eine Künstlerin da zeigt, also klassischer Fall zum Beispiel, oder woran ich gerade arbeite, Vivian Suter, das ist eine Schweizer Künstlerin, die sehr zurückgezogen in Guatemala sitzt und da arbeitet, Anfang 70. Und Adam Cimcik der kennt die irgendwie zufällig. Und niemand kannte die. Dann hat er die auf der letzten Documenta gezeigt. Alle fanden super. Zack, jetzt hat sie 3 große Museumsausstellungen, wird im Herbst in Berlin gezeigt. Sie verkauft zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder was. Und das wird sich dann verstetigen, weil das Werk hat eine große Qualität. Also es ist wirklich ein tolles Werk. Es hat eine Tiefe, es hat eine Historie. Also die hat praktisch schon ein ganzes Lebenswerk geschaffen. Und das war jetzt aber totaler Zufall, wenn der jetzt da nicht vorbeigekommen wäre und gesagt hätte, ich mache das als Setzung. Die kennt zwar keiner, aber ich will die jetzt hier durchsetzen. Und das kann er natürlich auch nur machen, weil er gleichzeitig andere Künstler zeigt, die alle schon kennen, sodass er praktisch dann auch die Zugänglichkeit... Also so funktionieren solche Sachen. Und da ist immer viel Zufall dabei. Man braucht eine einflussreiche Persönlichkeit als Fürsprecher, die einen praktisch reinbringt. Und dann entstehen aber so Sachen genauso wie Moden entstehen. Man kann das nicht produzieren, man kann es auch nicht genau erklären, aber irgendwie einigen sich dann immer alle auf jemanden und zack.
Wie viel Persönlichkeit ist da vonnöten? Also bei Gerhard Richter finde ich es immer so bemerkenswert, dass fast niemand weiß, wie er aussieht. Ja? Bei Damien Hirst weiß man, der ist wie ein Popstar. Über ihn habe ich gelesen, er ist ein Junge aus kleinsten Verhältnissen, die Mutter alleinerziehend, irgendwie in wirklich Armut aufgewachsen. Mit 3 Jahren war er auf einer Kunsthochschule, mit 26, 3 Jahre später war er berühmt, weil er einen Hai in Formaldehyd gelegt hat. Ist das sozusagen dann das Genie des Künstlers, das genau diesen Moment trifft, wo so eine Art von unerhörtem Kunstwerk da ist und dann sagt man, oh wow, und dann geht es weiter und weiter und weiter und heute ist er ja einer der berühmtesten Künstler der Welt und der reichsten.
Er ist ja nicht berühmt, weil er den Hai in Formaldehyd gemacht hat, sondern er ist berühmt, weil er mal zusammen mit seinen Studienkollegen eine geniale Ausstellung gemacht hat, die richtigen Leute eingeladen hat und alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Mhm. Also das war der Punkt. Es ist nicht das, was er dann gemacht hat oder was er gezeigt hat, sondern die Art, wie er Promotion für sich selber gemacht hat. Also das ist letztlich aber auch, muss man sagen, Gerhard Richter hat das genauso gemacht. In den 60er Jahren hat er zusammen mit seinen Kollegen Polke und so weiter, haben die sehr, sehr lustige Aktionen gemacht. Die haben irgendwie ganze Häuser bespielt, die hatten haben so einen Supermarkt nachgestellt und also das kann man sich heute alles gar nicht mehr vorstellen, aber der hat es auch drauf gehabt. Also der war nicht immer der Mann mit der Strickjacke im Hintergrund, sondern der hat auch so seine Tricks gehabt und wenn man das selber als Künstler nicht macht, dann braucht man einen Kurator, eine Kuratorin, die das macht oder einen Galeristen oder man muss Teil einer Gruppe sein. Also man muss immer irgendwie in die Öffentlichkeit kommen, sonst kann man oder man bleibt halt zu Hause und lässt sich nach seinem Tod entdecken. Geht auch.
Im April-Heft, im Vor-Corona-Heft, haben Sie eine große Joseph Beuys-Titelgeschichte. Jeder halbwegs Kunstinteressierte kennt die Geschichte, ja, von der Fettecke und der geputzten Badewanne. Da ist man so immer bei dieser Diskussion, ist das Kunst oder kann das weg? Und bei jeder Documenta oder Biennale in Venedig denke ich auch mal zwischendurch, was soll das denn jetzt irgendwie? Dieser Haufen von vielleicht übereinander geschütteten Sandkübeln. Wie geht eine Elke Buhr durch so eine Kunstschau? Also ich komme mir dann immer so vor, wenn ich an das so denke, na Gott, ich bin halt ein alberner Banause, keine Ahnung und so. Und wahrscheinlich lese ich dann irgendwie ein Jahr später, dass das der größte Hammer der Schau war. Wie ist da so das Verhältnis zwischen dem, wo Sie sagen, oh nee, oder wow?
Also meine Erfahrung ist, aber das liegt natürlich auch an meinem Beruf, je mehr ich weiß, desto mehr Spaß macht es und desto mehr kann ich mich auch öffnen und finde dann Sachen wirklich interessant. Also ich habe ja den Vorteil, dass ich oft, wenn ich auf große Ausstellungen gehe, ja das publizistisch vorher schon aufbereitet habe, auch für unsere Leserinnen und Leser. Das heißt, wenn ich nach Venedig zur Biennale fahre, was immer so der absolute Overkill ist, weil es viel zu groß ist und man viel zu viel schnell gucken muss, dann habe ich ja vorher schon über ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die da gezeigt werden, was geschrieben, habe das schon recherchiert, weiß, wer das ist. Und dann kann ich natürlich auch den Sandhaufen oder was immer dann da zu sehen ist, besser einordnen. Und dann weiß ich, das bezieht sich auf XY und das ist in ihrem Werk jetzt eine Fortentwicklung, weil und so weiter. Und dadurch entsteht es dann, also manchmal passiert es dann aber immer noch, dass ich denke, ja gut, jetzt weiß ich zwar total viel drüber, ist aber trotzdem Quatsch. Also das muss man, diese Möglichkeit muss man sich immer offen halten. Also das ist immer, ich finde das ganz interessant. So manchmal, die Kunst oder die Kuratoren versuchen einen praktisch zu belabern, indem sie einem sagen, das ist wichtig, weil und da gibt es ganz viel dahinter und das bezieht sich auf und so. Und dann muss man aber vielleicht auch immer mal zu dem Punkt kommen, wo man sagt, okay, ja, jetzt erzählst du mir das alles, aber jetzt stehe ich davor und ich finde es trotzdem nicht interessant. Und diese Freiheit muss man sich dann natürlich auch lassen. Und dass man mal ein Werk entdeckt oder sieht, was man jetzt wirklich toll findet auf so einer Biennale, das sind dann vielleicht 5 unter 200 oder so. Und das ist auch wirklich schwer, sich dafür noch Raum zu lassen, auch innerem Raum, weil man dafür auch, man muss dafür kurz atmen. Also zum Beispiel auf einer Messe gelingt mir das fast nie. Wenn ich auf einer Messe bin, das ist alles da, irgendwie wechselt schnell, ist alles zum Verkauf angeboten, kann ich kaum ein Werk mal wirklich gut finden. Das auf guten Ausstellungen ist das schon ganz anders.
Ich war mal im Urlaub in Florenz und wie es der Zufall wollte, wurde da gerade ein paar Tage lang in einem Museum For the Love of God ausgestellt. Der Totenschädel aus Diamanten von eben jedem Damien Hirst. Man wurde da in Vierergruppen so in einen kleinen abgedunkelten Raum geführt. Ja, man musste auch warten, aber es hat sich so gelohnt. Ich bin bis heute fassungslos ergriffen davon. Vorher waren wir in den Uffizien, direkt nebendran. Ich war völlig erschlagen nach 20 Sälen mit Heiligenbildern oder irgendwelchen Stillleben. Da war mir eigentlich völlig egal, dass irgendwie Mr. Hirst irgendwie ein schillernder, flamboyanter Popstar ist. Ich fand das so schön, diesen Schädel anzuschauen, ja, der natürlich wahnsinnig viel Geld kostete, um ihn überhaupt herzustellen. Den hätte nicht jeder Künstler machen können. Aber es war irgendwie ein Moment großer Ergriffenheit bei mir. Kennen Sie das auch, dass Kunst Sie wirklich so umhaut? Sie haben jetzt gelacht bei dem Schädel, der hat Sie nicht umgehauen, ja?
Den habe ich nie live gesehen und das ist ja eigentlich ein typisches Beispiel dafür, wie wir es nicht haben wollen. Das ist, dass ein Kunstwerk sich eigentlich als reiner Geldfetisch so darbietet. Aber es ist ja schön, dass er, wenn er richtig inszeniert ist, trotzdem zu diesem Gefühl der Ergriffenheit fühlt. Also dann ist es ja auch wieder gerechtfertigt, finde ich.
Witzigerweise standen da keine 5 Kilometer Schlange. Da waren gar nicht so viele Leute da oder so. Ich habe noch gedacht, warum lag das jetzt an den Uffizien, die das alles erschlagen haben? Und ich wusste das eigentlich vorher gar nicht so richtig genau, ne? Und später habe ich natürlich dann viel gelesen und um Gottes Willen, was ist das für eine Geschichte geworden? Auch so. Und wenn man dann sowas sieht, dann, dass man sagt, naja, also es hat als Kunstwerk dann doch funktioniert. Oder ist es nur ein kluges Investment?
Vielleicht war es aber auch die Inszenierung. Also ich habe die Erfahrung gemacht, das ist jetzt wieder so Venedig. Wenn man da gibt es ja so Einzelpavillons immer in der Stadt. Das heißt, da muss man eine Weile laufen und dann ist dann auch immer nur ein Künstler in einem Haus drin. Und die Sachen findet man immer viel besser, als wenn man in der großen Halle steht und da ist ganz viel auf einmal. Also das heißt, wenn man die Chance hat, drumherum seine Sinne irgendwie zu entlasten und dann wirklich nur eine Sache sieht, dann findet man die immer besser, als wenn man die inzwischen vielen, ganz vielen anderen Sachen sieht. Also ganz einfacher Trick, aber es ist vielleicht war es auch das.
Aber ich hab Sie jetzt, glaube ich, zugequatscht, weil ich ja wissen wollte, ob es so Momente gibt von Ergriffenheit, von Elke Buhr.
Ja, gibt's immer noch. Gibt's, ja? Ja, manchmal gibt's das. Also
da wird man nicht abgebrüht.
Ja, schon. Also die werden selten. Die werden selten. Es ist nicht so einfach. Also ich sehe das auch an den Kollegen und so.
Wir
tauschen uns ja auch immer sehr intensiv aus. Ja, das ist natürlich jetzt gemein. Jetzt
fällt Entschuldigung. Oder vielleicht früher. Vielleicht irgendwie so eine Art von Erweckungserlebnis. Oder wo man denkt, oh.
Na, Erweckungserlebnis, nee. Ich bin auch gerade am Anfang meiner sogenannten Karriere, glaube ich, sehr analytisch dran gegangen und eher nicht so für Erweckungserlebnisse.
Umgekehrt, würden Sie sagen, es gibt so etwas wie eine objektive Prognose, wo die professionelle Kennerschaft sagt, der oder die Künstlerin, die werden einmal groß oder das ist, was sie hier tun, das ist wirklich richtig bedeutend und vielleicht verstehen wir es jetzt noch nicht, aber mal in 30 Jahren, Kinders, ich sag's euch.
Ich habe dieses Gefühl immer mal wieder und bin sehr gespannt in 30 Jahren, bei wie viel Prozent ich recht gehabt haben werde. Und bei wie viel nicht? Also zum Beispiel letztes Jahr oder was vor 2 Jahren, es gibt so einen Künstler, der kommt aus Bangkok, lebt in New York, Korakrit Arunanonchai heißt der. Den finde ich ganz, ganz toll. Der macht so Filme, die so alles verbinden, von der Drohne über die Gottheit bis zum archaischen, archaischen Beschwören von spirituellen Kräften. Und also das ist so eine Rückkehr der Spiritualität, die mich total ergreift in seinen Filmen und auch Installationen. Und ich finde den super. Aber wie seine Karriere jetzt weitergeht, keine Ahnung.
Womit wir unbedingt bei einer Frage sind, Elke Buhr, so auf diesen ganzen Celebrity-Kunst-Hitlisten, die tollsten, teuersten, reichsten, berühmten, tauchen Frauen eher hinten auf. Wie ist die moderne Kunst eine Männerdomäne?
Ja, definitiv. Also ist es so mittlerweile, dass wenn man so sich die großen Ausstellungen, wenn man sich die Biennalen anguckt, dann sind da viele mittlerweile 50-50. Also das heißt, was so den Nachwuchs angeht, Nachwuchsförderung oder Sichtbarkeit von Frauen, ist es schon sehr gut. Aber je weiter man, wenn man dann in die Museen schaut, sieht das schon ganz anders aus. Also die Museen versuchen auch, mehr Frauen zu zeigen, aber da ist das Ergebnis noch lange nicht 50-50. Und wenn man dann richtig in den Kunstmarkt reingeht, wird es immer härter. Mhm. Also das heißt, das ist wie so eine Pyramide. Da verstärkt sich einfach das Patriarchat verstärkt sich in diesem Geldsegment auf eine unglaubliche Weise. Also es gibt also unter den 100 besten Auktionsergebnissen 2018, glaube ich, habe ich nochmal nachgeguckt, also unter 100 waren 4 Werke von Frauen. Das Verhältnis ist wirklich absurd. Und irgendwie,
das heißt, reiche alte Männer kaufen Kunst von Männern.
Genau, weil sie wissen, dass sie die an andere Männer wieder noch teurer weiterverkaufen können. Also das verstärkt sich einfach so gegenseitig und das wird auch noch geschätzte weitere 500 Jahre brauchen, bis sich das wirklich in diesem Top-Segment aufgelöst hat. Und man kann halt nur sagen, okay, wir arbeiten, aber wenn wir öffentliche Institutionen haben, da können wir dran arbeiten, zeigt mehr Frauen und dann wird sich das irgendwann auch auf den Markt niederschlagen und bis dahin halt Geduld.
Ja, vorhin sagten Sie was ganz Interessantes, dass Sie sagten, das eine ist nur das Geld, also sozusagen wie so eine Ware, also Kunst als Investment. Da spielt eigentlich die Kunst gar keine Rolle mehr, sondern nur noch der Marktwert. Und glauben Sie, dass sich dann das trotzdem so dann diffundiert, dass also dann auch Kunst von Frauen in dieses Segment, vielleicht wollen die da gar nicht hin. Ja, ich meine, es hört sich irgendwie ein bisschen blöd an, oder?
Ja, vielleicht wollen sie da nicht hin, aber vielleicht wollen sie zumindest auf einem kleineren Level, wollen sie doch auch mal besser von ihrer Kunst leben können und so. Und ich glaube, dass es schon für manche Künstlerinnen eine ganz schöne Bestätigung ist, wenn sie sehen, dass sie auch auf dem Markt einfach Erfolg haben. Also ich höre das auch immer wieder von Galeristinnen, dass Frauen nicht so pushy agieren auf dem Markt, also dass sie es auch extra nicht wollen, aber trotzdem dann am Ende manchmal ein bisschen enttäuscht sind, wenn sie sehen, dass Leute der Männer der gleichen Generation, die genau sehr vergleichbare Kunst mit ihnen machen, einfach viel besser dastehen.
Wie ist die Quote bei den Kunstkritikerinnen, den Journalistinnen? Sie sind die Chefredakteurin eines Magazins als Frau.
Ja, das ist richtig.
Ja, das nimmt man ihnen doch hoffentlich nicht krumm. Oder hat man ihnen Steine in den Weg gelegt?
Nein, also es ist schon so, dass, also als ich angefangen habe, gab es definitiv noch mehr Männer in dem Bereich. Wenn ich jetzt unter die Generation, also die jüngere Generation sehe, da sind viel mehr Frauen. Also es gibt jetzt allein von unseren Praktikanten, da gibt es irgendwie kaum noch Männer. Also ich glaube, das ist irgendwann mal noch
das
mehr.
Schichtet sich um,
ja. Aber es gibt trotzdem noch, ich sag mal, unter den Einfluss, früher waren die einflussreichen Kritiker einfach fast immer Männer. Und auch jetzt in meiner Generation ist es so, dass es deutlich mehr Männer in wichtigen Positionen gibt als Frauen bei den Kritikern.
Den besten Text zur Corona-Krise hat jetzt im neuen Monopolheft meiner Meinung nach definitiv eine Frau geschrieben, nämlich die Künstlerin Despina Stoku. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Und davon wollen wir hören nach einer weiteren Musik von Teni, der Sängerin aus Nigeria. Die haben Sie sich gewünscht, Frau Buhr. Warum?
Wir hatten im letzten Jahr mal so eine ganz schöne Geschichte, wo wir zeitgenössische Künstler und Künstlerinnen nach ihren Playlists für den Sommer gefragt haben. Und meine Lieblingsplaylist war von dem nigerianischen Künstler Emeka Okpo, weil man da sofort mittanzen kann. Und das ist ein Song aus dieser Playlist.
Aska Meyer, der Song von Teni für Elke Buhr, die Chefredakteurin von Monopol, der Kunstzeitschrift, hier in den Zwischentönen im Deutschlandfunk. Isolation ist nicht das Problem, sondern die Frage, wie sich die Kunstwelt jetzt ändern muss. Das schreibt im jüngsten Monopolheft die Künstlerin Despina Stoku im klar Corona-Special. Wir hatten es vorhin schon davon, Elke Buhr. Ja, wie muss sich die Kunstwelt ändern? Wird sie es überhaupt? Was meinen Sie?
Ja, sie wird sich ändern, weil sie sich ändern muss, so wie, aber trotzdem, glaube ich, gibt es fast so eine Verzweiflung, weil man nicht richtig weiß, wie das funktionieren soll. Ich finde das auch, Despina beschreibt das auch wahnsinnig schön, also allein an ihrer persönlichen Situation. Sie ist eine sehr gute Malerin, sie hat sich irgendwann entschlossen, nach Los Angeles zu gehen, ihre Familie ist in Griechenland, sie ist da alleinerziehende Mutter eines kleinen Kindes. Und dieser ganze Deal funktionierte, als sie immer nach Europa reisen konnte und dann bei ihrer Familie sein und zu ihren Ausstellungen reisen konnte. Und da ging das alles. Aber jetzt, wenn man dann im Lockdown ist und sich auch nicht weiß, wann man da wieder rauskommt, dann fragt man sich auf einmal, war das jetzt die beste aller Entscheidungen, hier in Los Angeles zu sein, wo ich keine Familie habe? Und ich glaube, das ist nur so ein Beispiel. Und sie sagt halt auch ganz richtig, klar, kann man Kunst auch über Instagram verkaufen, aber wie verkaufen wir Kunst? Also wie eigentlich über die persönliche Begegnung und auch so ein bisschen über die Partys, über das Soziale, über dieses Gefühl des Dazugehörens. Und wenn das alles wegfällt, dann funktioniert das halt alles nicht.
Aber es könnte ja lokaler werden. Also dass Despina Stoku sagt, gut, dann muss ich halt mit meiner ganzen Familie in irgendeine Kunstmetropole fahren, wo sie dann alle sind und dann ist man sowieso zusammen. Da muss man nicht um die Welt fliegen die ganze Zeit. Mit dem Fliegen ist es ja auch, vorhin sagten sie auch, ja, wie nachhaltig sind wir nicht in der Kunstwelt, ja. Sondern zack, mal für eine Messe um den halben Globus geflogen, vielleicht für einen Tag.
Ja, das hat auch Daniel Birnbaum gesagt. Also es kann sein, dass es wieder eine lokalere Kunstszene gibt. Und er sagte dann so ganz nett, das kann ja auch ganz gemütlich sein. Und es gab ja auch Bewegungen auch schon in den 60er, in den 70er Jahren, dass man das als so eine Art Graswurzelbewegung versteht. Mhm. Das ist dann so Kunst, die ganz stark in den Communities verwurzelt ist und die auch so eine soziale Funktion da hat. Und das ist auch was eigentlich schon seit längerem entwickelt wird von vielen Institutionen auch, die sagen, okay, wir müssen hier vor Ort was für unsere Leute tun. Und das finde ich auch total wichtig und gut. Das Problem ist nur, dass das nicht alles sein kann. Also dann funktionieren zum Beispiel wir nicht mehr. Also mit Monopol. Warum will man eine Kunstzeitschrift machen über ein lokales Community Center in Berlin-Neukölln? Nein.
Ja, aber ja, ich meine, auch für Sie ist es ja wahrscheinlich wirklich momentan interessant und auch ein bisschen beängstigend. Wie positioniert man sich da also auch als Medium? Wie nimmt man zu dieser Krise Stellung? Möchte man so, schreibt man möglichst schnell wieder Business as usual? Also einen prominenten Galeristen in Ihrem Heft zitieren Sie, der sagt lapidar, kurzfristig ändert sich viel, langfristig hoffentlich nichts. So im Sinne von bloß wieder so wie vorher.
Aber keiner will wirklich, dass es so wie vorher ist, weil es war einfach zu schnell und außerdem haben wir das mit dem Klimawandel nun wirklich alle verstanden. Und was ich interessant finde, sind so Hans-Ulrich Obrist, der hat uns erzählt, dass er an so Slow Programming dran ist, also dass er auch von dieser Event-Fixierung des Kunstsystems weg will. Das ist natürlich für uns als Journalisten auch wieder schwierig. Das wissen wir ja, weil wir brauchen immer einen Anlass. Also das ist ja das Erste, was man in der Redaktion hört. Was ist der Anlass, wenn man ein Thema hat? Genau, warum machen wir das jetzt? Mhm. Und wenn es natürlich nicht mehr dieses jetzt ist die Eröffnung, jetzt ist die Ausstellung neu gibt, sondern wenn alles ein langer, ruhiger Fluss ist, wo mal hier eine kleine Aktivität ist und dort eine kleine Aktivität ist, dann wissen wir zum Beispiel gar nicht mehr, wann wir dann jetzt berichten sollen. Also wann machen wir jetzt die große Geschichte? Dann ist wieder alles so beliebig. Also das ist dann halt, fühlt sich irgendwie nachhaltiger und sinnvoller an, das als langen Fluss zu finden. Aber
auf der anderen Seite, also als ich als einfacher Leser, ich habe mich jetzt gefreut über diese neue Titelgeschichte um Keith Haring, ne? Also der US-Amerikaner, berühmter Strichmännchen-Graffiti-Künstler, weltberühmt geworden. Vor 30 Jahren ist er an AIDS gestorben. Wenn ich jetzt nicht, Sie machen jetzt eine Titelgeschichte über ihn. Momentan, es fügt sich ja fast gespenstisch, ne? Ja, er ist ein New Yorker, er ist an einer anderen Pandemie gestorben. Gleichzeitig gibt es eine Ausstellung in Brüssel, die jetzt nicht nach Essen kann. Mir wäre egal gewesen, ob es eine Ausstellung gibt, sondern ich hätte einfach gesagt, oh, Keith Haring, super, kaufe ich mir.
Ja, das ist ja schön zu hören. Na klar, also teilweise, ich mache ja auch viele Geschichten, wo ich sage, okay, das ist jetzt latent in der Luft. Trotzdem finde ich es irgendwie, man muss ja auch dieses Gefühl von Aktualität haben. Ich möchte ja auch, dass die Leute mein Magazin lesen und dann sagen, ah, jetzt weiß ich, was ich genau jetzt angucken muss. So, das ist einfach das, was ich vermitteln muss. Und das wird auch in Zukunft weiterhin so sein. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass die Leute jetzt ganz aufhören zu reisen. Das tun sie ja sie werden ja auch in anderen Kontexten wieder reisen. Mhm. Aber trotzdem wird man sich halt überlegen müssen, wirklich, muss es wirklich jede Biennale sein? Und wie kann man vielleicht das System?
Ich bin ja nur alle 2 Jahre in Venedig. Ich will da wieder hin.
Und die anderen 80 Biennalen auf der Welt.
Elke Buhr, ein Zitat noch von Ihnen. Eine Frage. Wie werden das Erleben von Einsamkeit, Angst, Solidarität, Zerbrechlichkeit und kollektivem Handeln in Kunstwerke einfließen? Haben Sie schon vor ein paar Monaten geschrieben. Die ersten Corona-Kunstwerke sind schon da. Im neuen Heft auch schon abgedruckt. Was sieht man denn da?
Na, es gibt eine sehr schöne Serie von einem kroatischen Künstler, der einfach aktuelle Nachrichtenbilder übersetzt hat in Aquarelle, in so Schwarz-Weiß-Aquarelle und das verlangsamt das und das ist eigentlich sehr schön, also weil man hat wieder es ist fast wie so eine Art Bildergeschichte, die diese ganze Chronik der Ereignisse nochmal nacherzählt und aber es ist halt übersetzt in künstlerisches Medium, das ist so ein Beispiel und dann gibt es natürlich, also fast eher karlauerhaft ist natürlich, wenn man so einen alten Meister, ein altmeisterliches Gemälde hat mit der Maske im Gesicht so. Und also ich glaube, das wird sich herausmelden.
Dann wird es die erste Corona-Ausstellung geben. Was ist Ihre
Gibt's
Einschätzung?
Schon.
Gibt's schon? Oh, nein.
In Bregenz.
Was machen die?
Naja, da ist zum Beispiel dieser alte Meister von Markus Schinwald, der alte Meister mit der Maske drin.
Wie blicken Sie denn als Monopolchefin jetzt so in die ganz nächste Zukunft? Wie wird der Sommer, wie wird der Herbst? Wird jetzt wieder ein bisschen was losgehen? Werden jetzt doch nicht wieder alle Anzeigen irgendwie obsolet sein, die man ins Heft druckt?
Nee, also das Juni-Heft, das hat ja schon mal super funktioniert. Also das Heft ist da, die Ausstellungen, auf die wir hinweisen, finden alle statt. Das ist, also gibt nur gute Nachrichten. Nee, also die Museen arbeiten ja. Und auch das, zumindest in Europa sieht das ja wirklich sehr gut aus, dass die Museumsausstellungen stattfinden. Die Galerien sind offen und im Herbst wird es auch sowas wie Gallery Weekend in Berlin oder so wird es alles geben. Also das heißt, es gibt, der Betrieb läuft. Er läuft immer noch so ein bisschen mit angezogener Handbremse. Aber auch ich habe schon wieder Termine in Düsseldorf, in Frankfurt, treffe Leute, gucke mir Ausstellungen an. Also das heißt, wir kommen langsam wieder in Schwung.
Elke Buhr, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gerne.
Alles Gute für Sie und natürlich auch für Monopol. Wir haben noch Zeit für Ihren letzten Musikwunsch, Patti Smith mit ihrer Hymne People Have the Power. Was liegt Ihnen denn daran?
Patti Smith ist auch eine Figur, die in der Kunstszene immer präsenter geworden ist. Also die Leute lieben sie einfach. Und ich glaube, das ist einfach so ein Traum, auch People Have the Power. Das ist einfach was wovon die Kunstszene eigentlich immer träumt und wo sie drauf hinarbeitet und was ihr dann doch immer nicht so ganz gelingt.
Und damit klingen heute unsere Zwischentöne aus. Nächste Woche gibt's die nächsten, dann mit meiner Kollegin Tanja Runo und ihrem Gast, der Altorientalistin Eva Kantschik. Heute am Mikrofon war Joachim Scholl. Wir wünschen jetzt allerseits einen schönen Tag, eine produktive Woche. Adieu, bis bald.
Aus urheberrechtlichen Gründen wurden alle Musiktitel dieser Sendung gekürzt.